Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Tanja Clement und heute geht es bei uns um Bürgerräte und Investitionen zugunsten der Demokratie. Außerdem sprechen wir mit Dr. Margareta Bühning-Fesel, Präsidentin der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, über Klimafreundlichkeit und Förderungen. Dr. Margareta Bühning-Fesel ist Präsidentin der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, kurz BLE. Mit meinem Kollegen Sven Rudolph spricht sie über Personalentwicklung, Förderungen und Klimafreundlichkeit.
Hallo Frau Dr. Bühning-Fesel, schön, dass wir heute bei Ihnen hier in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung sein können.
Ja, hallo Herr Rudolph, herzlich willkommen, der Behördenspiegel hier bei uns in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Ich freue mich, dass wir über die Arbeit der BLE und auch über meine Arbeit sprechen können heute.
Sie sind ja jetzt seit gut einem Jahr Präsidentin der BLE. Sind Sie denn mittlerweile gut in der neuen Rolle angekommen?
Ja, ich denke, ich bin seit dem 1. Juni letzten Jahres sehr gut in dieser Rolle angekommen. Es macht mir sehr viel Freude, die BLE mit all den engagierten, tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu leiten. Und ich habe es ehrlich gesagt noch keine Minute bereut, dieses Amt übernommen zu haben.
Der Aufgaben- und Personalzuwachs der BLE ist in den letzten Jahren ja doch groß gewesen und es stehen sowohl vor dem BMEL als auch vor der BLE noch weitere große Herausforderungen. Wird in diesem Zusammenhang ein weiterer Personalzuwachs anstehen?
Tja, in den letzten Jahren hatte der Personalzuwachs, den Sie ansprechen, damit zu tun, dass es eine größere Organisationsuntersuchung und Personalbedarfsermittlung gab, die 2017, 2018 gestartet ist. Da wurde in der Tat ein fast dreistelliger Zuwachs erreicht und festgestellt. Aber ich glaube nicht, dass wir es wirklich erreichen werden, noch ähnliche Zuwächse zu bekommen. Wir müssen immer abwägen bei neuen, zum Beispiel gesetzlichen Kontrollaufgaben, wie die Entwicklung ist, auch wie die Entwicklung im Bundeshaushalt ist, inwieweit es möglich ist, hier noch weitere Stellen zu bekommen. Wir haben in der Tat unbefristete Stellen bekommen, 36 in der Zahl für 2024, um diese neue Kontrollaufgabe entwaldungsfreie Produkte zu übernehmen. Und bei anderen neuen Aufgaben muss man dann abwägen, können wir die übernehmen und lassen wir vielleicht andere Aufgaben dann dafür fallen. Also die Aufgabenkritik, die dazu nötig ist, die steht natürlich auch an.
Danke für die Antwort. Anfang März startete ja das Bundesprogramm zum Umbau für Tierhaltung in Deutschland, in welchem die Bundesanstalt die Überprüfung der Förderbarkeit der antragstellenden Betriebe übernimmt. Wie hoch ist die Anzahl der bisher eingegangenen Förderanträge und auf welche Kriterien überprüft die Bundesanstalt diese genau?
Also bei diesem Bundesprogramm zum Umbau der Tierhaltung in Deutschland geht es ja darum, dass im Moment für die Schweine tiergerechte Neu- und Umbauten erreicht werden. Das heißt also, dass die Schweine Zugang zum Außenklima haben oder dass sie Auflauf bekommen oder eben als Biostall klassifiziert werden können. Das Interesse an diesen Anträgen war sehr groß. Wir haben inzwischen aus 7 Bundesländern Anträge erhalten. An der Spitze steht Niedersachsen mit 25 Anträgen, dann kommt Bayern mit 16, Baden-Württemberg mit 13, NRW 7, Schleswig-Holstein 6, Mecklenburg-Vorpommern 1 und Sachsen-Anhalt 1. Aber das geht ja noch entsprechend weiter. Wir haben ja gerade erst angefangen, diese Anträge einzusammeln. Wir haben mittlerweile ein beantragtes Gesamtvolumen von knapp 85.500.000 €. Und da ist es ja so, dass bei einer Förderung von bis zu 500.000 € 60% der Gesamtsumme gefördert wird. Und bei Investitionen bis 2 Millionen € werden 50% der Kosten gefördert, sodass ich im Moment bei diesen über 85 Millionen € 41 Millionen oder knapp 42 Millionen Eigenmittel und 43 Millionen knapp 600.000 Zuwendung habe. Also das ist eine ganze Menge Geld, was hier mittlerweile schon beantragt wurde und was wir dann prüfen und entsprechend auszahlen.
Ein weiteres großes Ziel ist die Verbesserung der Klimafreundlichkeit im landwirtschaftlichen Raum. An welchen Stellen setzt das von der BLE betreute Bundesprogramm an und welche Ziele verfolgen Sie hier genau?
Es gibt Bundesprogramme. Es gibt verschiedene Programmaktivitäten und eine Aktivität, die ich hier im Rahmen des Themas Klimafreundlichkeit im Bereich Landwirtschaft nennen kann, ist das Bundesprogramm Energieeffizienz. Das haben wir 2016 gestartet, eben als Teil des Maßnahmenpakets zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030. Und hier gehört unter anderem eine wissensbasierte Energieberatung dazu. Das heißt, Landwirte, Gärtner bekommen qualifizierte Vorschläge zur Minderung des Energieeinsatzes und um die CO2-Emissionen in der Produktion eben eben ihre Erzeugnisse auch zu senken. Es gibt dann auch im Bereich Transport Programme, wo Landmaschinen auf nachhaltige zertifizierte Biokraftstoffe umgestellt werden oder auch die Elektrifizierung des landwirtschaftlichen Bereichs. Und es geht um Programme, die eine Verbrauchsminderung bei Dieselkraftstoff und zur Reduzierung der CO2-Emissionen eben unterstützen.
Welchen weiteren großen Herausforderungen sehen Sie sich denn mit der Bundesanstalt in den kommenden Jahren noch gegenüber und wie bereiten Sie sich auf diese vor?
Also, was, glaube ich, alle Organisationen, Behörden, Unternehmen nennen werden als große Herausforderung, ist das Thema Ressourcen- und Fachkräftemangel. Also inwieweit schaffen wir es mit Blick auf den demografischen Wandel, mit Blick auf die allgemeine Entwicklung, ausreichend Fachkräfte zu bekommen? Also noch haben wir immer eine gute Anzahl an Bewerberinnen und Bewerbern für unsere Stellen, aber das werden andere auch bestätigen. Gerade im Bereich IT ist es wirklich schwierig, ausreichend Fachkräfte zu finden. Gerade hier in Bonn, wo ich attraktive wirtschaftliche Unternehmen habe, die sicherlich mehr zahlen können als wir als Bundesbehörde. Also ich glaube, da ist Fantasie gefragt, um als attraktiver Arbeitgeber wirklich auch interessant zu sein für junge Menschen, die dann sagen, sie gehen in ihre Ausbildung hier bei uns oder sie nehmen hier eine Stelle an. Das ist eine der Herausforderungen. Das zweite Thema, was wir intensiv diskutieren, wir haben auch gerade angefangen, dazu so eine Austausch- und Arbeitsgruppe einzurichten, der Umgang mit künstlicher Intelligenz, also mit KI. Das antwortet auch auf das Erste, was ich gesagt habe als Herausforderung. Inwieweit kann ich KI nutzen, um eben eventuell mangelnde Ressourcen auszugleichen, indem ich personalintensive Kontrollprozesse mithilfe von KI schon mal vorbereite, vorsortiere oder auch unsere Kolleginnen und Kollegen im Bereich Kommunikationsarbeit, redaktionelle Arbeit überlegen, inwieweit bestimmte Texte, bestimmte Meldungen schon vorbereitet werden können mithilfe von KI, sodass ich dann schneller eine finale Version habe. Das machen andere Redaktionen oder andere Akteure im Kommunikationsbereich ja auch. Und dann ist für uns das Thema IT-Sicherheit natürlich ganz wichtig. Mhm. Wir sind eine Bundesbehörde, wir sind gerade Opfer eines Cyberangriffs geworden. Mhm. Also die Systeme, die wir zum Thema Fischereiwesen hatten, sind angegriffen worden, also nicht der Hauptserver zum Glück. Und die konnten jetzt auch wiederhergestellt werden. Aber das hat uns nochmal gezeigt, dass man gerade diesem Thema IT-Sicherheit, Schutz vor Cyberangriffen nochmal noch größere Bedeutung beimessen muss angesichts der aktuellen auch politischen Situation in Europa, der wir ausgesetzt sind.
Dann muss ich ja jetzt nachfragen, wenn Sie schon sagen, es gab gerade erst einen Cyberangriff, konnten Sie die Probleme damit relativ schnell beheben oder?
Ja, das ist zum Glück glimpflich ausgegangen. Also es wurde ein Server gehackt und der Datenaustausch wurde für eine Zeit lang lahmgelegt, aber das konnte, also wir haben das Ganze aus Sicherheitsgründen vorübergehend abgeschaltet, aber das ganze System und auch die ganzen Services, die damit zusammenhängen, konnten inzwischen wiederhergestellt werden.
Dann eine abschließende Frage hätte ich noch. Wie sehen Sie die Arbeit des Bürgerrats Ernährung und die von ihm Anfang des Jahres veröffentlichten Empfehlungen?
Also ich bin ja Ernährungswissenschaftlerin, von daher fand ich es ausgesprochen spannend, dass der erste Bürgerrat des Deutschen Bundestages zum Thema Ernährung eingerichtet wurde. Und ich fand es ja schon spannend, dass hier wirklich auch versucht wurde, eine sehr, sehr gute Auswahl zu treffen. Also es war ja eine Zufallsauswahl von 160 Personen, die wirklich sowohl was die örtliche Verteilung als auch das Alter als auch die Ernährungsweise angeht, ein möglichst repräsentatives Bild auch der Bundesrepublik abgibt. Und die haben sich sehr intensiv dann mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Es gab ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Impulse gegeben haben. Die hatten Präsenzwochenenden, die hatten Online-Veranstaltungen. Und ich habe gerade ein Interview gelesen mit einer Wissenschaftlerin, die auch als Ernährungsexpertin dabei war. Und nach ihrer Auffassung meinte sie, dass die Bürgerinnen und Bürger sich mit manchen Fragen sehr viel intensiver beschäftigt haben und das sehr viel intensiver am Ende auch diese Empfehlungen ausgearbeitet haben, als viele Fachpolitiker das so in dieser Art tun würden. Das heißt, ich glaube, dass wir mit diesen 160 Menschen einen sehr, sehr authentischen Blick in die, in die Auffassungen einer Querschnittsbevölkerung in Deutschland zum Thema Ernährung bekommen haben, so einen Blick in die Küchen rein. Und wenn man sich dann die Empfehlungen anschaut, zum Beispiel an erster Stelle das kostenfreie Mittagessen für alle Kinder, das ist ja eine Empfehlung, die 2019 auch schon im Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates für Agrar und Ernährung stand. Das heißt, die sind letztlich zum gleichen Ergebnis gekommen wie ein wissenschaftlicher Beirat schon 3 Jahre vorher. Was ich persönlich sehr spannend fand, dass unter diesen 9 Empfehlungen auch eine Altersgrenze für Energy Drinks gefallen ist. Und da ich weiß, dass Energy Drinks wirklich gesundheitliche Probleme verursachen können bei Kindern und Jugendlichen, würde ich dem sofort zustimmen und hier eine Altersgrenze mit unterstützen wollen. Und von daher denke ich, dass das ein spannender Prozess war und spannende Ergebnisse waren. Insbesondere auch, weil das ja sehr kompatibel ist und sehr gut ergänzt, was im Rahmen der Ernährungsstrategie, die wir ja als BLE auch mit begleiten. Wir werden ja als BLE bei uns eine Koordinierungsstelle für die Ernährungsstrategie mit über 80 Maßnahmen, die da geplant sind, einsetzen. Und viele dieser Empfehlungen des Bürgerrates korrespondieren auch sehr, sehr gut mit dem, was im Rahmen der Ernährungsstrategie dann auf den Weg gebracht werden soll. Denn das Thema Kita- und Schulverpflegung, das Thema Gemeinschaftsverpflegung ist wirklich auch sehr im Fokus. Von daher passte das ganz gut zusammen und ich denke, dass wir hoffentlich damit auch einen guten Impuls nochmal für die Ernährungspolitik in Deutschland bekommen konnten.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Dann danke ich Ihnen vielmals für Ihre Zeit und dass wir hier sein konnten.
Aber gerne, immer wieder.
Wie wir gerade gehört haben, lieferte der erste Bürgerrat des Bundestages qualitative Ergebnisse und einen guten Überblick über das Meinungsbild der Bevölkerung. Aber welche Vorteile bringt eine Bürgerbeteiligung zum Beispiel in Form eines Bürgerrates überhaupt? Und wie häufig wird dieses Instrument in Deutschland genutzt? Sven Rudolph hat sich ein wenig mit dem Thema beschäftigt. Es spricht Wiebke Werner.
Das Modell der Bürgerbeteiligung ist außerhalb des Bundestages bereits seit längerem zur Meinungsbildung im Einsatz. So fanden auf Bundesebene seit 2019 10 Bürgerräte statt, die sich mit Themen von Klima und der Rolle Deutschlands in der Welt bis hin zu KI beschäftigten. Unter anderem auf Empfehlung eines Bürgerrates in Baden-Württemberg vom Dezember 2023 hat das Land am 17. April beschlossen, zum G9-Modell an Schulen zurückzukehren. Am häufigsten kommen Bürgerräte aber auf der kommunalen Ebene zum Einsatz. Ein Umstand, der logisch erscheint, wenn man bedenkt, dass hier der direkte Kontakt zwischen politischen Entscheidungen und den Auswirkungen auf Bürger am größten ist. Was aber macht einen guten Bürgerrat aus? Gehen wir die entscheidenden Punkte doch einmal am Bürgerrat des Bundestages durch. Im ersten Bürgerrat des Bundestages zum Thema Ernährung im Wandel waren 160 zufällig ausgewählte Bürger und Bürgerinnen aus ganz Deutschland vertreten. Durch dieses zufällige Auswahlverfahren kann der Bürgerrat die große Vielfalt der deutschen Bevölkerung bestmöglich abbilden. Ein wichtiges Kriterium für die Aussagekraft des Bürgerrates. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Zeit, die einem Bürgerrat zur Verfügung steht, damit dieser zu fundierten Ergebnissen kommen kann. Der Bürgerrat zum Thema Ernährung im Wandel hat in 9 Sitzungen von Ende September 2023 bis Januar 2024 an seinen Empfehlungen gearbeitet. Ein Zeitrahmen, in dem die Teilnehmer ausreichend Zeit zum Beraten hatten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sicherstellung, dass auch alle ausgewählten Bürger Zeit haben und sich in die Beratung einbringen können. Schließlich haben einige Teile der Bevölkerung, wie zum Beispiel Rentner und Pensionäre, mehr Zeit als andere und nicht jeder hat sich mit den vom Bundestag vorgeschlagenen Themen schon einmal beschäftigt. Damit auch alle ausgewählten Mitglieder des Rates tatsächlich Zeit haben, an den Sitzungen teilzunehmen, finden diese in der Regel zu den Stunden statt, an denen große Teile der Bevölkerung frei haben. Online-Runden finden also in den Abendstunden statt und Live-Treffen am Wochenende. Für Letztere werden Unterkunft und Reisekosten übernommen und bei Bedarf wird auch für die Betreuung von Kindern oder anderen Angehörigen gesorgt. Zudem erhalten alle Teilnehmenden eine Aufwandsentschädigung vom Staat. Während der Treffen informieren Expertinnen und Experten die Teilnehmer über das zu diskutierende Thema und neutrale Moderatoren sorgen dafür, dass auch die leiseren Teilnehmerinnen ihre Meinungen in den Arbeitsgruppen des Bürgerrates einbringen können. Die Ergebnisse der Beratungen werden dann in einem Positionspapier als Empfehlung an das Parlament übergeben. Es liegt dann an der Politik, mit diesen Empfehlungen sinnvoll umzugehen. Damit die Transparenz gewahrt wird, sollte nach einem angemessenen Zeitraum ein Umsetzungsbericht veröffentlicht werden. Der Bericht informiert darüber, welche Empfehlungen wie umgesetzt wurden oder werden sollen und begründet, warum sich gegen die Umsetzung einer Empfehlung entschieden wurde.
Kurz vor der Europawahl gibt es viele Prognosen für deren Ausgang. Wie hoch wird der Stimmenanteil am linken und rechten Rand des Parteienspektrums sein? Auch über die Wahlbeteiligung wird man spätestens im Nachgang wieder viel diskutieren. Wie kann man das Vertrauen in die Demokratie und ihre Institutionen stärken? Meine Kollegin Scarlett Lüsser kommentiert.
Eine demokratische Regierung steht und fällt mit dem Vertrauen der Menschen, die sie vertritt. Wenn die Wahlbeteiligung mit den Jahren immer weiter sinkt und demokratiefeindliche Parteien an Zuspruch gewinnen, besteht also dringender Handlungsbedarf. Ein gutes Wahlprogramm, sympathische und glaubwürdige Kandidatinnen und Kandidaten, clevere Werbespots und auch die Infostände in der Fußgängerzone. Diese Klassiker gehören schon lange in das Repertoire der Parteien. Aber während man damit vielleicht gute Chancen hat, die Wählerinnen und Wähler von der Konkurrenz abzuwerben, erreicht man Nichtwähler im Wahlkampf nur selten. Ihnen fehlt in vielen Fällen das Interesse und noch viel öfter das Vertrauen darauf, dass sie mit ihrer Stimme wirklich etwas verändern können. Dass Politik mehr ist als nur Gerede und große Versprechen. Auch bei denen, die ihr Kreuz bei populistischen Parteien setzen, ist es nicht viel anders. Auch sie haben das Vertrauen in demokratische Institutionen verloren und hoffen, dass die Unangenehmen es anders machen werden. Um diesem Frust, diesem Demokratieverdruss entgegenzuwirken, muss Politik sichtbar werden. Ganz praktisch und erlebbar. Das unterstützt auch eine Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, nachdem öffentliche Investitionen in die Entwicklung strukturschwacher Regionen die Unterstützung für rechtspopulistische Parteien reduzieren. Eine verbesserte Infrastruktur hat direkten Einfluss auf den Alltag von Bürgerinnen und Bürgern. Und wenn dabei gut kommuniziert wird, dass der Ausbau durch Unterstützung aus dem Land, dem Bund oder durch die EU ermöglicht wurde, dann, so die Hoffnung, kommt Stück für Stück auch das Vertrauen in eine Politik zurück, die für die Bevölkerung arbeitet und nicht nur von ihr bezahlt wird. Vielleicht ist es also an der Zeit, ein neues Motto für den Wahlkampf zu finden. Der Worte sind genug gewechselt. Lasst uns auch wieder Taten sehen.
Das war's für heute. Mehr aus dem Public Sector gibt es nächsten Dienstag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis dann.